Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes: Kunden nutzen oder Gewinn maximieren? Weder noch. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, jeder, der diesen Podcast schon eine Weile verfolgt, der weiß, ich bin bei Gott kein Fan vom Unternehmercoach. Aus dem einfachen Grunde, weil das, was du dort lernen kannst, ist Unternehmertum aus dem letzten Jahrtausend. So, und ich habe vor 2-3 Tagen ein Kurzvideo, ein Reel auf Instagram von ihm gesehen und dazu muss ich einfach Stellung beziehen. Und in diesem Reel steckt so viel Fehlinformationen drin. Das möchte ich hier einfach mal richtig aufarbeiten. Also worum geht's? Er macht da so eine Serie, wo ihm imaginäre Fragen gestellt werden. Ist ja ganz cool an sich. Und die Frage, um die es hier geht, soll ich zuerst Umsatz oder Gewinn maximieren? So, seine Antwort beginnt mit weder noch. Da dachte ich noch, okay, das ist ganz cool. Und dann kommt die Antwort, nein, du musst zuallererst den Kundennutzen maximieren. So, und dann kommt auch die Begründung dafür, weil wenn du einen ganz tollen Kundennutzen hast, dann kommen nämlich die Leute zu dir gelaufen und wollen deine Sachen kaufen. Und dann machst du natürlich mehr Umsatz und dann machst du natürlich auch mehr Gewinn. Und es ist alles, aber auch wirklich alles falsch daran. Das Einzige, was stimmt, ist am Ende, wenn du nur auf Gewinn oder Umsatz achtest, hast du wahrscheinlich den Kunden aus dem Fokus verloren. Selbst das stimmt wahrscheinlich nur in einem Teil der Fälle. Aber lass mal das einfach mal so stehen. Irgendwas Positives muss ja dran sein. So, und jetzt will ich mal ganz haarklein auseinanderklamüsern, warum in diesen 30 Sekunden so viel Fehlinformation drinsteckt, dass ich das wirklich schon fast sträflich finde. Ich hab kein anderes Wort dafür im Moment. Und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, mit solchem Unsinn aufzuräumen, weil ich leide nicht darunter, sondern ihr, weil ihr den Scheiß glaubt. Und ich weiß auch ganz genau, dass ihr dort eben nicht das lernt, was ihr wirklich braucht, um als Unternehmer erfolgreich zu werden, nämlich genau den ganzen Kram, den ich euch jetzt erklären werde. So, also ich fange mal hinten an. Mehr Umsatz zu machen führt überhaupt nicht automatisch zu mehr Gewinn und die Erfahrung hast du vielleicht schon selber gemacht. Ich habe Kunden gehabt, die zu mir kamen in einer ganz prekären Situation. Die haben nämlich den höchsten Umsatz ihrer Unternehmensgeschichte gemacht und standen kurz vor der Insolvenz. Warum? Weil sie Angebote rausgehauen haben ohne Ende und einfach nur, salopp gesprochen, geil drauf waren, noch einen Abschluss zu machen. Und die Kalkulation hat halt überhaupt nicht gepasst. Man hat überhaupt nicht geguckt, ob das Ganze überhaupt im Deckungsbereich liegt. Und am Ende des Jahres hat er so massiv draufgezahlt, dass er seinen gesamten Maschinenpark verkaufen musste. Zum Glück hat er die Möglichkeit gehabt, ihn zurückzuleasen, also konnte weiter im Geschäft bleiben. Sonst hätte er das Ganze nicht überlebt. Ja, also deswegen, Fehlinformation Nummer 1, mehr Umsatz führt automatisch zu mehr Gewinn. So, meine Erfahrung über die letzten 10 Jahre ist, so gut wie kein Unternehmer weiß, wie man tatsächlich mit dem Thema Gewinne umgeht. Es gibt ein sehr cooles Buch zu dem Thema, das heißt Profit First. Google es einfach oder guck bei Amazon. Ist ein dünnes Büchlein. Das ist jetzt für mich nicht so wahnsinnig überwältigend erhellend gewesen, weil ich das von Anfang an so gelernt habe. Ich hatte von Anfang an Business Coaches aus den USA. Ich glaube, das macht den ganz großen Unterschied. Und es ist auch intuitiv für mich einfach die richtige Herangehensweise gewesen. Profit First ist Pflichtlektüre in der Rising King Academy, in meinem Unternehmer-Mastermind, wo du wirklich lernst, strukturiert, wie man ein Unternehmen sinnvoll aufbaut und zu langfristigem Erfolg führt. Besorg dir das mal, guck mal da rein. Also die grundlegende Botschaft ist, du schreibst zuerst auf, wie viel Gewinn du machen möchtest mit deinem Produkt oder deinem Service. Ja, und dann guckst du, das ist ein Betrag, den du praktisch von vornherein auf Seite legst, ja, den du gleich rausrechnest. Und dann kommt Kostenrechnung und dann guckst du, okay, wie viel kostet das Ganze, diesen Service auszuüben. Und deinen Gewinn hast du aber schon sicher. Der Fehler, den die allermeisten machen, ist, die denken sich einen Preis aus, rechnen dann, ziehen davon die Kosten ab und was übrig bleibt, ist der Gewinn. Und das ist dann unter Umständen einfach viel zu wenig. Ich weiß schon, dann ist immer die Story im Hintergrund, ja, ich kann aber nicht mehr nehmen und es bezahlt mir keiner und auf dem Marktplatz ist der Preis aber so und in meiner Branche bla 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 bla, das ist alles Bullshit. Und das sage ich nicht nur voller Überzeugung, sondern weil ich das mehrfach demonstriert habe. Ja, dieses sogenannte High-Ticket-Selling oder High-Price-Selling funktioniert in allen Branchen. Ich kenne sehr, sehr viele Unternehmer international und es funktioniert wirklich in allen Branchen. Es gibt überhaupt keine Branche, die sich auf die Ausrede zurückziehen kann, ja, aber im Markt üblich oder das zahlen mir die Leute nicht. Die Leute zahlen dir das nicht, weil, und das werde ich in dieser Episode auch noch genauer erklären, weil A, dein Marketing nicht passt, weil dein Branding nicht passt und B, weil die Erfahrung bei dir einfach nicht dazu passt. Und deswegen kannst du keine höheren Preise nehmen, als die auf dem Markt üblich sind. Und das ist etwas, ja, das erfordert ein bisschen Mut, aber es funktioniert fantastisch und es ist zigtausendfach bereits demonstriert worden und wird jeden Tag wieder demonstriert und trotzdem sträuben sich so gut wie alle, gerade die Handwerksunternehmen dagegen, das wirklich mal zu machen. Weil die Konkurrenz. Ja, solange du glaubst, du hättest Konkurrenz, ist das auch ganz richtig. Ja, also du sagst zuerst, okay, ich will pro Stück, keine Ahnung, 10 Euro Gewinn machen. Und dann guckst du, was kostet dich das Ganze herzustellen, wie groß ist die Steuerlast, bla 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 bla. Und wenn du das alles rausgerechnet hast, dann weißt du am Ende, wie der Preis für dein Produkt ist, ja, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also das ist einfach das, was es alles insgesamt kostet. Inklusive Steuer, ja, plus den Gewinn obendrauf. So, und in dem Buch Profit First findest du noch ein paar andere gute Tipps, nämlich wie du deine Kontenstruktur gestaltest, damit du wirklich die Beträge immer safe hast, damit dein Gewinn auch von vornherein als erstes immer gleich abfließt und so weiter. Also von wegen mehr Umsatz macht mehr Gewinn, ist völliger Quatsch. Und so ein bisschen zum High-Price-Selling. Also ich war in einer der wahrscheinlich härtesten Branchen, die es auf dem Planeten gibt, nämlich in der Fitnessindustrie. Ja, ich habe ein eigenes Gym in Frankfurt gehabt. Wenn du hier schon länger dabei bist, dann weißt du das auch alles. Und das war ein Premium-Gym, das heißt, es war richtig, richtig teuer und es war auch richtig, richtig gut. Aber die Location, die war letztlich Müll. Ja, das war, irgendwann war es mal ein Supermarkt gewesen, da war mal eine Bank drin und bevor wir reingekommen sind, war ein Küchenstudio drin, das ist pleite gegangen. Das ganze Ding war in Frankfurt-Rödelheim, also so ein echtes Glasscherbenviertel, nicht die beste Lage. Es gab genau 2 Parkplätze, wir hatten 160 Quadratmeter Trainingsfläche, also wirklich klein. Wir hatten keine einzige Maschine da drin, wir hatten keinen Wellnessbereich, es gab eine Dusche, eine Toilette für die Männer und eine Dusche, eine Toilette für die Frauen und das war's. Und die Büroräume hatten wir zur Umkleiden umgebaut. Und das habe ich alles selber gemacht mit meiner damaligen Partnerin. So, also es war eine Höllenarbeit. Und unser Einstiegspreis waren 140 Euro pro Monat. Für Kleingruppentraining, immer mit Trainerbetreuung. Natürlich überwiegend durch mich. Ja, also ne, der Doktortitel ist da auch mal was wert, aber den brauchst du dafür gar nicht. Sondern es ging um das grundsätzliche Erlebnis da drin. Deswegen hört mal auf mit Kunden nutzen, sondern redet mal über Fulfillment, das ist nämlich die Summe aus Kundennutzen und Kundenerfahrung. Und das ist es, was es am Ende ausmacht. So, exakt 1000 Meter, exakt, GPS, genau, ja, exakt 1000 Meter von meinem Fitnessstudio, von unserem Fitnessstudio entfernt, war ein sogenanntes Big Box, also eine Kette, für 19,90 Euro im Monat. So, 19,90 Euro im Monat dort, 140 Euro bei mir. Wir haben angefangen im August 2015 und wir hatten ein Jahr später über 110 Mitglieder. Das heißt ein paar 1000% Wachstum. Ja, klingt immer so geil, wenn man das so sagt, aber es ist so. Es waren ein paar 1000% Wachstum innerhalb von einem Jahr. Und inzwischen war der Beitrag auch nicht mehr bei 140, sondern schon bei 180 Euro im Monat. Und ein paar Monate später war er bei 200 Euro im Monat. Also das Zehnfache von dem, was du genau 1000 Meter weiter bezahlt hast, mit großem Parkplatz und mehr Duschen und so weiter. Also erzähl mir bitte nicht, man könnte in irgendeiner Branche nicht deutlich höhere Preise aufrufen als alle anderen. Der Punkt war die Erfahrung und der Punkt war zu verstehen, was die Kunden wirklich wollen. Und deswegen ist Kundennutzen für mich so ein ganz schwieriges Wort. Der Kundennutzen in dem Fitnessstudio ist, dass er da reinkommt und trainiert. Ja, er benutzt die Möglichkeiten, die da sind, die Gewichte und im Zweifel Maschinen, die wir ja nun mal nicht mal hatten. Und das ist sein Nutzen. Ja, das ist schön. Und natürlich ist es in manchen Bereichen auch das Wichtigste. Das heißt, wenn ich jetzt Schweißteile kaufe, dann müssen die ordentlich gemacht sein und müssen alle Anforderungen erfüllen und müssen auch super passen und so weiter. Und das ist ja der Nutzen, den ich daraus habe. Aber selbst da überwiegt die Erfahrung am Ende den Nutzen. Und das, was die Menschen wirklich wollen, ist ja immer etwas, was noch deutlich tiefer liegt. Ja? Also jemand, der bei dir Schweißteile kauft, der will ja nicht die Schweißteile, sondern der will selber Geld verdienen, weil er selber irgendwas damit fertigt für irgendwelche anderen Kunden. Also ihr müsst immer mal ein bisschen die Kette weiterdenken. Das ist zu simplistisch gedacht. Und die Leute bei mir, die wollten ja, natürlich wollten die fitter werden und abnehmen und besser ausschauen und so weiter. Ja, das ist alles schön. Aber was die wirklich wollten, war eine gute Atmosphäre, deswegen kleine Gruppe. Die Leute haben zusammengearbeitet als Team, die haben sich gegenseitig angefeuert, die haben sich ganz schnell angefangen zu verabreden, wann sie zusammen zum Training kommen. Ja, die haben wirklich feste Teams teilweise etabliert. Wir hatten eine super Connection, die hatten richtig Spaß dabei, die haben hart gearbeitet und fanden es richtig geil, weil sie es eben in der Gruppe gemacht haben. Sie hatten immer die direkte Betreuung, das heißt die Sicherheit, ich werde mich nicht verletzen und ich kann nichts falsch machen. Und am Ende, ich habe auch den maximalen Nutzen aus meinen 4 Stunden Training pro Woche. Das ist das, was die Leute eigentlich gekauft haben. Vielleicht hast du einen kleinen Eindruck davon, worum es wirklich geht, wenn wir über Kundenerfahrung oder sowas, deswegen ich nenne es Fulfillment, sprechen. Und der Kundennutzen ist so ein für mich völlig leeres Wort, weil das ist im Endeffekt, du kriegst das Produkt in die Hand gedrückt. Und die ganze Erfahrung drumherum ist Kacke. So, und hier kommt der Punkt, das ist nämlich das, was so gut wie keiner versteht und was auch der Unternehmercoach nicht versteht, das ist die Psychologie. Und die ist der maßgebliche Faktor. Psychologie, Soziologie muss eine Leidenschaft von dir als Unternehmer sein. Ansonsten wirst du auf dem Marktplatz ganz besonders jetzt und in Zukunft nicht mehr überleben können. Sowohl in Bezug auf die Kunden als auch in Bezug auf die Mitarbeiter. Und das, was wir uns als Menschen immer merken, sind die emotionalen Eindrücke, sind die Erfahrungen, die wir machen. Ja, es gibt diesen schönen Satz, Menschen vergessen, was du gesagt hast, aber sie werden niemals vergessen, wie sie sich deinetwegen gefühlt haben. Und der letzte Eindruck ist der, der bleibt. Und wenn ich ein tolles Produkt in deinem Laden kaufe und der Typ oder die Tante an der Kasse behandeln mich wie ein Haufen Scheiße und sowas habe ich schon oft erlebt und erlebe es bis heute, dass man das Gefühl hat, man ist ein Störfaktor und möchte sich fast dafür entschuldigen, dass man jetzt was bezahlt hier in dem Laden, nämlich unter anderem deren Gehalt, dann gehe ich mit einem ganz schlechten Gefühl daraus und ich werde in diesen Laden nicht mehr zurückkommen und so viele werden es auch nicht tun. Und hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn da greift der Survivor Bias. Ihr seht die Leute, die wiederkommen und dann denkt ihr, das ist alles super. Ihr habt keine Ahnung, wie viele Leute nicht wiederkommen, weil ihr solche Zahlen gar nicht erfasst, weil ihr das gar nicht trackt. Ja? Und das ist das große Problem. Dann kann man sie mir nicht schnell erzählen, naja, das ist doch super und wir haben ganz viele Kunden, die wiederkommen. Ja, das sind vielleicht 20% und die anderen 80% kommen eben nicht wieder. Und ihr unterschätzt, was es braucht, um eine wirklich gute Kundenerfahrung zu produzieren und dafür braucht es eine Menge. Das ist ein Beispiel, das ich auch hier schon mehrfach erzählt habe in diesem Podcast und das ist super prägnant. Das kommt aus der Gastronomie, aber das kannst du übersetzen. Das ist überall das Gleiche. In der Gastronomie gibt es dazu Daten. Ich stütze mich da auf US-amerikanische Daten. Psychologie von Menschen ist letztlich immer gleich. Deswegen kannst du das gerne auch hierher übertragen. Und da ist es so, wenn jemand das erste Mal in dein Restaurant kommt und er hat eine absolut perfekte Erfahrung, wirklich, da passt alles bis zum Schluss, also auch der freie Espresso ist noch schon mit drin am Ende, dann hast du eine 30%ige Chance, dass er wiederkommt. Bei einer perfekten Erfahrung, 30%. Wenn er das zweite Mal kommt und hat jetzt zum zweiten Mal eine perfekte Erfahrung, dann erhöht sich dieser Wert auf gerade mal 33%. Ja, das ist ganz schön ernüchternd, nicht wahr? Hat er das dritte Mal hintereinander eine perfekte Erfahrung, dann bist du jetzt mittlerweile bei 38%. Das ist alles nicht die Welt, nicht wahr? Und da merkst du mal, da kannst du mal ausrechnen, wie viele Leute nicht mehr wiederkommen, wenn die Erfahrung nicht perfekt war, geschweige denn schlecht. Ja? So. Hat er das vierte Mal eine perfekte Erfahrung, alles on point, 4 Mal hintereinander, dann hast du eine 45%ige Wahrscheinlichkeit, dass daraus ein Stammkunde wird. 45%, nicht mal die Hälfte. Und das, solche Dinge hörst du woanders auch gar nicht. Sowas würde dir der Unternehmercoach zum Beispiel niemals erzählen, weil es gar nicht weiß. Und das wird einfach auch ignoriert. Leute, es ist unfassbar wichtig. Und jetzt wirst du sagen, naja, aber dann hat er doch recht, also auf den Kundennutzen maximieren. Naja, wenn du das alles hast, das ist schön, bloß deswegen kommt keiner zu dir und kauft was. Und deswegen fange ich hinten an. Du kannst den tollsten, du kannst das tollste Produkt haben, den tollsten Service haben und eine absolut makellose Erfahrung, nur das alleine bringt keine Leute zu dir. Und bevor du jetzt sagst, ja, aber Empfehlungsmanagement, ja, das ist ganz toll, bloß dafür musst du erst sehr lange Zeit am Markt sein und sehr viele Leute sehr oft sehr glücklich gemacht haben, bis die anfangen, sozusagen dein Marketing zu übernehmen. Ja, und ihr dürft diese Zahlen nicht ignorieren. Dann gibt es zum Beispiel Zahlen von Amazon. Um eine schlechte Rezension auf Amazon auszugleichen als Händler, brauchst du 6 5-Sterne-Rezensionen. Ja, da seht ihr mal das Verhältnis. Also es ist wirklich exorbitant. So, aber zu sagen, ja, wenn du einen tollen Kundennutzen hast, dann kommen die Leute zu dir gelaufen und kaufen deine Sachen. Das ist absoluter Nonsens. Das ist absoluter Bullshit. Das Einzige, was seit Menschengedenken verkauft, ist Marketing. So, Überraschung, wogegen wehren sich fast alle Unternehmer in Deutschland am vehementesten neben Leadership? Marketing. Und fällt euch was auf, ihr wehrt euch so massiv gegen alles, was mit Kommunikation und was mit Vertrauensbildung zu tun hat. Und das macht mich doch schon sehr, sehr nachdenklich. Warum ist das größte Problem für die deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmer? Das finde ich schon sehr prägnant und sehr besorgniserregend. Denn offensichtlich spielt der menschliche Faktor im deutschen Unternehmertum so gut wie gar keine Rolle. Und da liegt nämlich euer eigentliches Problem. Deswegen laufen eure Unternehmen nicht, deswegen macht ihr keine Kohle und deswegen rennen euch die Leute weg und deswegen kriegt ihr keine Performance und so weiter. Weil ihr keinen Bock drauf habt, mit Menschen richtig menschlich umzugehen. Und dann brauchen wir auch gar nicht über den Kundennutzen nachdenken, denn den wirst du nicht haben. Wenn du denkst, das Produkt ist so, wie es sein sollte, ja, ist eine tolle elektrische Zahnbürste zum Beispiel, das reicht nicht. Das reicht nicht, denn möglicherweise funktioniert mal was nicht. Also erstmal haben wir die Customer Journey. Wie komme ich überhaupt dahin, dein Produkt zu kaufen? Also wie bekomme ich Kontakt damit? Und da sind wir rein im Marketing drin. Dann, wie ist meine Erfahrung bis zum Kauf? Wie ist meine Erfahrung direkt nach dem Kauf? Und was passiert, wenn es ein Problem gibt? Ja, und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Marke Oral-B. Die sind, glaube ich, sogar, ich weiß gar nicht, ob es das sind, aber ich glaube, die sind Marktführer bei den elektrischen Zahnbürsten und die Produkte sind shit. Die haben durch alle Serien hindurch ein Riesenproblem mit der Elektronik, die da verbaut ist, weil sie offensichtlich die Akkuladung nicht richtig erfasst. Also ich kenne selber sehr viele Beispiele und ich hatte auch schon ein paar von diesen Geräten. Ich war blöd genug, immer wieder eine zu kaufen. Ja, muss man fairerweise an der Stelle einfach so sagen, da gibt es keine andere Begründung dafür. Weil ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt habe, dass es andere und sogar bessere Produkte auf dem Markt gibt. Aber das ist eine andere Story. Das bin ich als Kunde. Und du merkst, ich bin als Kunde nicht anders als andere Leute. So, aber meine Erfahrung war durch die Bank schlecht und ich kenne auch eine ganze Reihe von Leuten, bei denen es auch so ist. Es ist ein Serienproblem. Dann habe ich da mal angefragt und habe gesagt, okay, was ist hier los? Das Ding zeigt 100% an und bleibt nach einer Sekunde stehen. Dann kriege ich eine 1,5-seitige E-Mail, die mir wie einem Dreijährigen erklärt, dass ich einen Stecker von der Ladestation richtig in die Steckdose stecken soll, damit die Zahnbürste auch voll geladen ist. Und du merkst, es hat niemand diese E-Mail gelesen. Ich habe nämlich genau beschrieben, das Ding ist geladen, es zeigt 100% an, ich drücke auf den Knopf, sie geht an und sofort wieder aus und dann ist empty. Und dann muss ich sie wieder auf die Ladestation stellen und vielleicht habe ich Glück und sie funktioniert dann. Und dann manchmal geht sie nach 3 Minuten aus, manchmal bei 45%. Das hat niemand gelesen. Es hat gar keinen interessiert. Sondern man hat mich einfach gegängelt und mir das Gefühl gegeben, ich bin zu blöd, eine elektrische Zahnbürste zu laden. So, kannst du mal raten, von welcher Firma ich nie wieder irgendein Produkt kaufen werde. Ganz genau. Ja? So viel zum Thema Kundennutzen, weil nur das Produkt rauszuhauen und zu sagen, ja, Produkt ist ja gut, das reicht schon lange nicht mehr, liebe Freunde. Der Komplex Marketing, der sprengt jetzt diese Episode, aber noch ein paar Worte dazu. Also das eine ist, wie kannst du Vertrauen zu zukünftigen Kunden aufbauen? Wie ist deine Message? Wie ist auch dein Branding? Wofür stehst du? Was macht deine Marke aus? Was ist so besonders daran? Und darüber macht sich so gut wie keiner von euch Gedanken. Ihr seht euch ja selber alle als austauschbar. Und deswegen seid ihr auch unter diesem Konkurrenzdruck. Deswegen seid ihr ständig in diesem Race to the Bottom, über den Preis zu konkurrieren. Und dafür seid ihr gerne bereit, irgendwelche Leistungen und Details zu streichen, die eben die Kundenerfahrung besser machen würden. Ganz einfaches Beispiel, weil es alle kennen, Tesla. Tesla hat so eine Story, ja, hat so ein, ja, eine Markenidentität, sagt man dazu. Ja, aber da gehört noch mehr dazu. Das ist einfach die Wahrnehmung, wofür stehen die? Und genau, Story ist ein guter Begriff. Ja, also was entsteht im Kopf der Leute? Was haben die da für einen Eindruck mitgenommen? Was haben die für ein Bild im Kopf? Welche Glaubenssätze, welche Weltsicht steht damit in Bezug? Und wenn man genau hinschaut, Tesla baut ja nicht mal besonders gute Autos. Ja, die Benutzerführung von dieser Software ist wohl ziemlich grauenhaft und die Qualität ist auch so, la. Aber Leute lieben die Dinger. So, und das ist nämlich der Punkt. Deswegen sage ich Fulfillment, Kundenerfahrung. Und da hängt so viel damit zusammen, nämlich die gesamte Backstory. Was ist das eigentlich? Ja, das ist so dieser Nimbus, den irgendwas hat. So, wow, das ist so 300 Jahre Familiengeschichte in diesem Unternehmen, Tradition von Hand gefertigt, bla bla bla. Diese ganzen Dinge spielen eine Rolle da drin. So, und das ist Fulfillment, das ist Kundenerfahrung. Und dazu gehört Marketing und Branding. Und ohne Marketing wirst du gar nichts verkaufen und wirst auch keine Umsätze machen und du wirst keine Gewinne machen. Deswegen ist es absoluter Bullshit zu erzählen, Kundennutzen optimieren und dann machst du hohe Umsätze und hohe Umsätze führen automatisch zu hohen Gewinnen. Also ich glaube, da sind wir jetzt gerade mal durch. Ja? Und wirklich ein gutes Fulfillment anzubieten, braucht eine Menge Hirnschmalz, braucht eine Menge strategische Planung und braucht kontinuierliche Arbeit an diesem Service. Deswegen, es ist ja grundsätzlich richtig zu sagen, naja, für einen Kunden muss es schon optimal sein, ansonsten wirst du nichts verkaufen. Ja, das ist absolut richtig. Und es ist auch richtig zu sagen, naja, also ich muss ja meinen Leuten auch klar machen können, was wir da tatsächlich anbieten, sonst können wir ja die internen Strukturen und auch das Team nicht weiter optimieren, auch die Mitarbeiter nicht entsprechend optimieren. Ich gebrauche mal diesen Begriff, also sie entsprechend zu fördern, auszubilden, zu teachen und so weiter. Ja, das ist grundsätzlich richtig, nur spielt auch das letztlich eine zweitrangige Rolle und darauf komme ich gleich noch. Aber es ist natürlich wichtig, dass alle im Unternehmen verstehen, was machen wir eigentlich. Für wen machen wir das? Warum machen wir das? Wie machen wir das? Wie soll das Erlebnis sein? Und jetzt kommt der Punkt. Das bringt dir gar nichts, wenn du das alles ausrufst und dafür dein Team optimierst. Das ist nämlich wieder dieser typische Leadership-Fehler. Dann sind wir schon in Richtung Micromanagement unterwegs. Sondern deine Leute, die die Produkte oder Services dann letztlich herstellen oder eben dem Kunden übergeben oder beim Kunden ausführen. Die sind die notwendige Feedbackschleife für die ständige Optimierung. Und das ist etwas, was die allerwenigsten Unternehmer tatsächlich machen, weil ihr keine echte Kommunikationskultur habt und weil ihr keine echte Feedbackkultur habt. Und wenn da einer sitzt in seinem Büro und drüber nachdenkt, was man für die Kunden besser machen kann, ich garantiere dir, von 100 guten Ideen wirst du vielleicht eine haben. Und das wird sehr spärlich sein und du wirst ganz schnell betriebsblind sein und wirst denken, ist alles super. Und dann hast du so viele andere Probleme und denkst dir, ja, passt schon. Deine Leute werden dir die ganze Zeit sagen, was man besser machen kann. Das Feedback von den Kunden kommt bei deinen Mitarbeitern an. Und es ist wichtig, dieses Feedback zu holen. Und daraus wird im Laufe der Zeit ein immer besserer Kundennutzen, ein immer besseres Fulfillment. Deswegen ist es Quatsch, sich hinzusetzen und zu sagen, ich optimiere zuerst auf Kundennutzen. Das kannst du gar nicht. Das ist ein Prozess über die Zeit, weil du 1000 Dinge noch gar nicht sehen kannst, weil du noch gar nicht weißt, wie die Erfahrung der Kunden mit diesem Produkt oder diesem Service ist. Und ja, fairerweise kannst du in vielen Branchen gucken, was machen die anderen und was passt da nicht. Da bist du aber immer noch nicht lange da, wo du sein könntest, wenn du deutlich mehr Input dazu bekommen könntest. Ja, also als erstes auf den Kundennutzen zu optimieren, es ist so eine Perfektionismusgeschichte, das funktioniert nicht. Nicht umsonst gibt es den Begriff des MVP, des Minimal Viable Products, mit dem du rausgehst und dann testest du das Ganze. Und das ist auch genau die richtige Herangehensweise. Und dazu brauchst du eben eine exzellente Kommunikation mit deinem Team, mit den Leuten im Unternehmen, die dir nämlich sagen, was man besser machen kann. Und es ist auch gar nicht deine Aufgabe herauszufinden, was man besser machen kann. Das sollte alles das Team tun. Deine Aufgabe ist die strategische Planung von Services, von Produkten, von Märkten, die man erschließen will und Marketingstrategien und so weiter. Das sind deine Aufgaben. Ja, also deswegen, diese Optimierung des Kundennutzens entsteht über die Zeit und es ist auch deine Pflicht, das Open-End zu machen. Das heißt, für immer daran zu arbeiten, das immer und immer und immer besser zu machen und diese ganzen Nuancen herauszufinden. Ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Gastronomie in Japan. Es gibt da einen Begriff, den nennt man Shokunin. Ja, und der gilt nicht nur für die Gastro, aber dort ist ein schönes Beispiel, weil das ist so eine Branche, die sich in Deutschland nicht wirklich weiterentwickelt, vielerorts. Ich habe extrem wenig gute Erfahrungen in der Gastronomie gemacht über die letzten Jahrzehnte hinweg und ich bin wirklich einmal durch Deutschland im Laufe meines Lebens. Ja, ich habe in so vielen Städten schon gewohnt und habe da dementsprechend auch viel Kundenerfahrung einfach. Und in Japan gilt das Credo, einfach immer besser zu werden, immer besser zu verstehen, wie das für den Kunden funktioniert, darauf zu achten, was er will. Die Customer Journey, ja, ist auch so eine Worthülse, die so gut wie keiner versteht. Ich habe mal dabei zugeschaut, wie ein Softwarehaus versucht hat, die Customer Journey miteinander da zu diskutieren. Die hatten keine Ahnung, wie das für die Kunden ist, was die Kunden wo, wie brauchen, welcher Button wohin gehört, welche Frage an welchem Punkt auftaucht, ja. Und es gab mal auf Netflix eine ganz tolle Doku über Japan und da hat sich eine Episode, gibt's leider nicht mehr, die Doku, drehte sich um Shokunin. Und das war ein ganz tolles Beispiel, das ich hier kurz wiedergebe. Und zwar war das ein Barbesitzer, ich glaube in Tokio sogar, der selbst von einer Kundenerfahrung berichtet hat. Der ist, ich glaube, seine Mutter ist Japanerin. Er selber ist in Brasilien aufgewachsen, ist dann nach Japan gekommen und war da in einem Restaurant. Und er setzt sich mit einem Freund an den Tisch und der Kellner kommt und deckt für ihn als Linkshänder ein. Und er fragt den Kellner, okay, wow, warum? Warum hast du für mich als Linkshänder eingedeckt? Ich bin Linkshänder, also danke. Und der Kellner sagt, ich habe beobachtet, wie du den Stuhl zurückgezogen hast. Das ist Shokunin. Solche Details zu beachten und damit zu arbeiten und dann kommst du zu einer Kundenerfahrung. Und hier noch ein kleiner Hinweis bei der Kundenerfahrung. Die Kundenerfahrung, der emotionale Footprint, den du hinterlässt, ist so viel wichtiger als der direkte Kundennutzen. Wenn zum Beispiel die Deutsche Bahn wirklich, wirklich ganz viel Wert drauf legen würde, die Erfahrung für die Leute so gut wie möglich zu machen, unter den aktuellen Bedingungen, wo praktisch, ich glaube, 50% der Züge kommen nicht pünktlich oder fahren gar nicht und das ist eine einzige Katastrophe und die Leute kotzen nur ab die ganze Zeit, wenn es jetzt ganz tolle Aufenthaltsmöglichkeiten gäbe an den Bahnhöfen. Und zwar nicht winzig für 5 Leute, sondern wirklich, dass die Leute, die einfach mal wieder stundenlang warten müssen oder mal wieder den Zug nicht kriegen, weil schon wieder eine Minute für den Bahnsteigwechsel vorhanden ist oder ein Zug ausfällt, sich da aufhalten könnten, vielleicht ein heißes Getränk bekommen können, vielleicht eine Entertainment-Möglichkeit haben, eine Möglichkeit, ihr Telefon zu laden. Es ist darin warm, es ist sauber, es ist angenehm, man kann sich hinsetzen. Ja, man kann Dinge tun, vielleicht ein bisschen arbeiten und wenn dann in den Zügen das auch noch so wäre und das Personal gibt sich ja offenbar zumindest zum Teil sehr viel Mühe, aber die sind auch komplett überfordert, wenn man ordentlich einen Personalschlüssel hätte und die wirklich Top-Service abliefern würden und die Züge wirklich schön gemacht wären und sauber wären und die Toiletten sauber wären und man darauf achten würde, dass es da drin sicher ist und dass man darauf achtet, dass eben nicht alle Assis alles versauen, sondern man wirklich auch dafür Sorge trägt, dann wäre die Kundenerfahrung völlig anders und viele Leute würden es nur noch halb so schlimm empfinden, dass das jetzt später würde oder whatever. Weil so viele finden sich sowieso schon damit ab. Ja, einfach weil sie, naja, für sich selber das immer noch für die beste Alternative halten. Das bedeutet Kundenerfahrung. Und wenn die gut ist, dann lässt man dir auch eine ganze Menge durchgehen beim tatsächlichen Kunden nutzen. Dann sagt man, ja, okay, das ist jetzt nicht so cool, aber es ist so geil, wenn ich da hinkomme. Ja, so dieser Tenor. Also deswegen, das ist ein sehr komplexes Thema und es ist unglaublich wichtig. Wenn du ein beschissenes Fulfillment hast, dann brauchst du nicht wundern, wenn die Leute bei dir nicht kaufen und wenn sie nicht wiederkommen, braucht man nicht drüber reden. Nur dieses Fulfillment entsteht am Ende der Kette und das Fulfillment alleine verkauft nix. Ich glaube, darüber sind wir jetzt klar. So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten und zum absoluten Kernpunkt. Denn es gibt ja auch dieses bescheuerte Buch, ne? Die Kunst, deine Kunden zu lieben. Ja, wie wär's denn, wenn du deine Mitarbeiter lieben würdest, in Anführungszeichen? Weil das ist nämlich der Faktor, der übersehen wird und der auch beim Unternehmercoach einfach keine Rolle spielt. Ich quatsch mir den Mund fusselig seit mittlerweile 8 Jahren über Unternehmenskultur und Leadership und wie man Menschen richtig gut behandelt. Und das ist nämlich, das ist der Hauptfokus. Und das ist das, was du als allererstes und von Sekunde 1 und vom ersten Mitarbeiter an tun musst als Unternehmer. Nämlich dafür zu sorgen, dass du eine großartige Unternehmenskultur aufbaust, in der es eine offene und direkte, ehrliche Kommunikation gibt, wo Respekt, Wertschätzung und Anerkennung jeden Tag gelebt werden, wo es ein festes Wertesystem gibt, wo es einen Unternehmenspurpose gibt, der alle zusammenbindet. Warum bin ich eigentlich hier? Was ist denn unsere Mission? Und deine Aufgabe ist es nicht, den Leuten hinterherzulaufen, den Probleme abzunehmen, für die irgendwelche Jobs zu erledigen, Konflikte zu lösen, yada, 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 sondern deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass dein Team optimal zusammenarbeiten kann. Und deswegen ist die erste Regel nicht Gewinn, nicht Umsatz, nicht Kundennutzen, sondern die erste Regel ist alles für das Team. So, Mission first, Team first. So, und du merkst, das ist sehr eng beieinander. Ja, jetzt könnte man streiten. Kommt Fulfillment auf Platz 1 oder kommt Team auf Platz 1? Und die Antwort ist ganz einfach. Das Team kommt immer auf Platz 1, denn das Team macht das Fulfillment. Und für das Team gilt Team first, Mission first. Das sind zwei Prioritäten. Das heißt, jeder im Team achtet drauf, dass er das Optimale für das Team leisten kann. Denn alles, was das Team stärkt, sorgt dafür, dass das Team gewinnen kann. Und alles, was das Team schwächt, so wie ist nicht meine Aufgabe oder habe keinen Bock oder mach nur Dienst nach Vorschrift, ja, oder mach Montag halt mal krank. Alles, was das Team schwächt, sorgt dafür, dass das Team nicht mehr gewinnen kann. Und deswegen ist Team first. Und warum? Damit das Team die Mission erfüllen kann. Deswegen sind die zwei praktisch untrennbar miteinander verbunden. Nur das Team kommt eben vor der Mission, denn nur das Team wird dann die Mission erfüllen. Ich denke, das ergibt Sinn soweit. Deswegen, das ist hier sicherlich, nennen wir es mal ein Fotofinish. Bloß wenn du ein beschissenes Team hast, dann nützt dir Mission First auch nichts mehr, weil es keinen mehr interessiert. Das heißt, du brauchst wirklich diese großartige Kultur. Du brauchst diese offene und direkte Kommunikation. Du musst dafür sorgen, dass jede Menge Vertrauen im Team vorhanden ist. Ja, dass da vertrauensvolle Beziehungen entstehen in alle Richtungen, auch von dir zu den Mitarbeitern, dass ihr jede Menge Beziehungskapital im Unternehmen habt, denn damit arbeitet ihr wirklich, dass sich alle wirklich in einem Ausmaß vertrauen, dass es da auch keine Probleme gibt, wirklich mal offen anzusprechen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Deswegen kriegst du von deinen Mitarbeitern auch das direkte Feedback darüber, was beim Kunden gut ankommt und was nicht gut ankommt. Und dann kann ich dir eins versprechen, wenn du so ein Team hast, dann ist die Kundenerfahrung sowieso schon mal fantastisch, weil sich diese Energie auf die Kunden überträgt. Das heißt, das Erste, was du tust, ist für das Team zu optimieren, weil die dann für die Kunden optimieren und weil diese Energie komplett durch den ganzen Laden läuft bis zum Kunden hin. Und das sorgt dafür, dass die Leute wiederkommen. Ja? Ihr seid auch alle große Fans von Richard Branson, ne? Der hat es genauso gesagt. Deine Aufgabe, kümmere dich um dein Team kümmert sich um deine Kunden. Das ist deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, ein großartiges Unternehmen, einen großartigen Ort zu erschaffen, nicht großartiges Fulfillment. Das resultiert daraus und daraus resultieren dann Umsätze und Gewinne. Das ist der einzig funktionierende Algorithmus, demonstriert von einigen der reichsten und erfolgreichsten Menschen auf dem Planeten. Das musst du nicht mal mir abkaufen, ja? So, und deswegen kannst du in 30 Sekunden Leute so weit aufs Glatteis führen, dass sie in die komplett falsche Richtung steuern und all die Dinge, die die größte Rolle spielen, unterlassen. Und deswegen ist es mir so unglaublich wichtig, über solche Dinge ganz offen und direkt zu sprechen. Denn wenn jemand so eine Scheiße öffentlich mit seinem Gesicht da draußen kolportiert, dann muss er auch damit leben, dass er dementsprechend dafür dann kritisiert wird und die Leute einfach mit der Realität konfrontiert werden. So will ich das mal nennen. Also, Top 1, Teambuilding. Team, 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 Team. Deine Aufgabe ist es, diese Kultur zu erschaffen. Übrigens, an deinem Ende tut das auch sehr viel Gutes, denn du musst dich eben nicht um alles kümmern. Du musst nicht allen hinterherlaufen. Du musst nicht alle Probleme lösen. Du musst nicht ständig beim Kunden intervenieren. Du musst nicht den Leuten das wieder aus der Hand nehmen. Mach ich halt schnell lieber selbst. und so weiter. Du hast nicht diesen Riesenstress jeden Tag, du kommst nicht so ausgelaugt nach Hause, du hast noch Energie und Aufmerksamkeit für deine Familie zu Hause, deine Ehe wird besser, die Beziehung zu deinen Kindern wird besser, die Beziehung zu dir selbst wird besser, du hast wieder Zeit für dein Training, du hast Zeit für dein Journal, du hast Zeit für deine Meditation. All das ergibt sich allein aus der Tatsache, dass du das Team zur Top-Priorität machst. Das nennt man Leadership, denn die Leute fühlen sich da drin so wohl und so gut und so unterstützt und vor allen Dingen so selbstständig, dass sie ihren Shit einfach alleine machen, Probleme selber lösen und du das alles nicht mehr tun musst. Und dass sie das selber tun dürfen, dass du ihnen diese Möglichkeit gibst, dass du ihnen dieses Vertrauen gibst, das ist das Thema Wertschätzung und Anerkennung. Da brauchst du keine Feedback-Coaches und da brauchst du nicht den Mitarbeiter des Monats und den kannst du gerne aufhängen, aber das ist es nicht, was es ist. Was es ausmacht. Und du brauchst auch nicht ständig rumlaufen und Leuten auf die Schulter klopfen, das kannst du auch gerne tun, aber das ist nicht Wertschätzung und Anerkennung. Das ist ein Teil der ganzen Story. Und wenn die Leute einfach jeden Tag wissen, wir machen zusammen geiles Zeug, wir helfen uns, wir unterstützen uns, wir haben immer den Fokus drauf, was für alle am besten ist, wir können unseren Job alleine machen, wir kriegen die Unterstützung, die wir brauchen, dann fühlen die sich geil. Und dann kann ich dir versprechen, dann ist das eine geile Customer Journey und dann ist das eine geile Kundenerfahrung und dann wirst du jede Menge Geld verdienen mit deinem Unternehmen. Und mal nach innen gespiegelt, das ist das, was Top-Talente anzieht und das ist das, was Top-Talente im Unternehmen hält. Ja, Thema Fachkräftemangel. 800.000 fehlen im Moment. Und die Zahl wächst von Tag zu Tag. Und ihr habt keine Ahnung, wie ihr die kriegen sollt. Und ihr habt keine Ahnung, wie ihr sie halten sollt, weil die Fluktuationsraten steigen und die Zeiten immer kürzer werden, wo die Leute im Unternehmen sind, bis sie wieder gehen. Und das, Leadership und Unternehmenskultur, ist die Lösung für all deine Probleme. Und das ist die einzige Struktur, die dazu führt, dass du ein erfolgreiches, ein langfristig erfolgreiches, gewinnträchtiges und wachsendes Unternehmen aufbauen kannst. Und zwar völlig egal in welcher Branche. So und nicht anders. Und das haben zigtausende von Unternehmen, groß und klein, bis hin zu Weltkonzernen, über Jahrzehnte hinweg immer wieder bewiesen. Und das Gegenteil übrigens auch. Also hier gibt es überhaupt keinen Diskussionsspielraum, sondern das ist die Realität. Es funktioniert nur so. Alles andere scheitert. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und Kundennutzen optimieren heißt am Ende auch nichts anderes, als dass du einen despotischen Micromanager im Unternehmen hast, der rumläuft und die Leute die ganze Zeit anscheißt mit dem Druckmittel der Kunde, der Kunde, der Kunde. Ja? Da möchte ich auch nochmal ganz gezielt darauf hinweisen. Und damit hast du schlechtes Leadership, damit hast du keine soziologische Sicherheit in deinem Unternehmen. Das heißt, die Leute werden keinen Bock haben, dort richtig zu arbeiten. Dort kriegst du kein echtes Miteinander, dort kriegst du kein echtes Teamwork, dort kriegst du kein Vertrauen, dort kriegst du keine gute Kommunikation. Und damit ist dein Laden bereits auf der Abschussliste. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das ist doch kein Zufall, dass 99% der Unternehmen in Deutschland innerhalb von 15 Jahren scheitern. Das ist höher als der internationale Durchschnitt. International sind es nur in Anführungszeichen, ich glaube, 92%. Das heißt, das ist auch keine Riesenquote, aber Deutschland ist noch mal deutlich schlechter. Ja, also wir sind schon ein besonderer Fall in allen Aspekten und auch hier. Und deswegen ist der Algorithmus ganz einfach. Du kümmerst dich zuerst um deine Leute und um deine Teamkultur, dann damit assoziiert um die Kundenerfahrung, um den Kundennutzen, um dein Fulfillment. Dein Marketing kommt an Stelle Nummer 3. Also hier im Prinzip ist das alles so quasi Platz 1, weil diese Dinge parallel stattfinden müssen. Und wenn du kein Marketing hast, dann nützt dir der ganze andere Kram auch nichts, weil niemand weiß, dass es dich gibt und weil niemand von dir kaufen wird und weil du ganz schnell nach der Anfangsphase, nachdem du die Early Adopters durch hast, eben nichts mehr verkaufen kannst. Das ist der ganz einfache Algorithmus. Und wenn du das so machst und dann auch noch guckst, dass deine Kalkulation stimmt. Das heißt, du hast zuerst den Gewinn ausgerechnet und dann die Kostenstruktur und dann den Preis am Ende kreiert. Dann wirst du kein Problem damit haben, wirklich profitabel auf Dauer zu arbeiten. Und wenn du es dann noch hinkriegst, dass du am Puls der Zeit bleibst und alle technologischen Neuheiten tatsächlich online, live sozusagen mitverarbeitest, so wie jetzt der brachiale Wandel durch KI gerade im Gange ist. Und Deutschland agiert immer noch mit Faxgeräten. Ihr seid ja noch nicht mal bei der E-Mail angekommen zum größten Teil. Da brauchen wir über KI noch gar nicht reden. Deutschland wird ein vergessenes Land sein, liebe Leute. Das heißt, für alle, die jetzt anfangen, sich wirklich an die Arbeit zu machen, in Leadership, in Unternehmenskultur zu investieren, zu verstehen, was KI bedeutet für ein Unternehmen und wie deine Leute besser performen können durch KI. Lasst euch nicht davon blenden, dass alle quatschen, durch KI kannst dir Leute einsparen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, die Performance deines Teams durch KI zu erhöhen, nicht dein Team zu verkleinern und die gleiche Performance jetzt zu liefern wie vorher, mit weniger Leuten, dafür mit KI. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ihr müsst solche Gedanken mal zu Ende denken, liebe Freunde. Und das meine ich nicht von oben herab, sondern das muss man wirklich einfach mal realisieren, dass das der Grund ist. Und die Möglichkeiten sind momentan so gigantisch. Es ist so easy, den Marktplatz zu dominieren, weil alle deine Mitbewerber, die anderen, wie nennt man das, Marktteilnehmer, die machen nichts. Das heißt, wenn du ein bisschen mehr machst als die anderen, dann wirst du dieses Spiel gewinnen. Und an der Stelle möchte ich auf eins hinweisen. Es ist mir ein absolutes Rätsel, warum ihr euch so hart damit tut, für Anleitung, für Training, für Coaching, für Mentoring im Verhältnis winzige Summen aufzuwenden, um daraus über Jahrzehnte hinweg maximale Gewinne zu machen. Also was ist denn das für eine Milchmädchenrechnung? Ihr schafft es alleine nicht. Und nochmal, das ist nicht böse gemeint, sondern das ist einfach das, was ich seit knapp 10 Jahren tagtäglich erlebe. Ihr wisst nicht, wie Unternehmertum funktioniert. Und dann kommen solche Typen auch noch wie der Unternehmercoach und führen euch auch noch auf ein falsches Gleis. Damit geht ihr nämlich zurück in die 90er Jahre. Management-Style im besten Fall. So funktioniert das Ganze nicht. Ja, so, und wenn du halt bisher schon nicht das produziert hast in deinem Unternehmen, ja, also an Kultur und so weiter, dann bist du offensichtlich einfach nicht in der Lage dazu. Und das ist ja auch nicht schlimm. Ich kann auch 1000 Sachen nicht. Und dann suche ich mir jemand, der mir das beibringt und der mich da anleitet und der mich an der Hand nimmt. Und dann kann ich das innerhalb kurzer Zeit und dann kann ich anfangen, Ergebnisse zu produzieren. Und dafür gibt es kein Investment, das zu groß ist. Ja, weil für Wissen und Level of Training kannst du nicht zu viel Geld ausgeben, weil du immer einen x-fachen Return on Investment haben wirst, weil das Fähigkeiten, Wissen und Skills sind, die dir ja auf unbegrenzte Zeit zur Verfügung stehen. Der zentrale Faktor in dieser ganzen Entwicklung ist deine persönliche Entwicklung. Ja, die berühmte Persönlichkeitsentwicklung. Ich nenne es eher Persönlichkeitsentdeckung, aber ist ja völlig egal. Das heißt, wenn du nicht wirklich hart an dir selber arbeitest, wenn du nicht an deinem Wachstum arbeitest in allen Lebensbereichen, dann wird in deinem Leben um dich herum nichts wachsen, weil es direkt von dir abhängig ist. Und das ist das ganz Besondere an der Rising King Academy. Das ist nämlich der einzige Mastermind für Unternehmer, nur für männliche Unternehmer, der sich eben nicht nur auf Business konzentriert, sondern auch darauf. Und ich glaube, allein in dieser Podcast-Episode hast du ein bisschen Eindruck davon kriegen können, dass ich sehr genau weiß, wovon ich spreche. Ich bin ja auch seit 36 Jahren unternehmerisch tätig. Sondern wir beschäftigen uns auch mit den anderen Aspekten des Lebens. Denn ich weiß, dass für 95% von euch, liebe kleine und mittelständische Unternehmer, der Bereich Beziehung mindestens genauso problematisch ist wie der Bereich Business und dass ihr da oft noch größere Probleme habt und ihr könnt mit niemand drüber sprechen. Und auch über eure Persönlichkeitsentwicklung könnt ihr mit niemand sprechen und über das Thema Männlichkeit könnt ihr mit niemand sprechen und über eure Emotionen könnt ihr mit niemand sprechen. Und die Rising King Academy ist der einzige Ort, wo Unternehmer das gezielt miteinander tun und wo es eben nicht nur um Networking im Sinne vom Business machen geht. Das machen wir auch. Aber was glaubst du, was das für eine Netzwerkqualität ist, wenn du Menschen auf allen Ebenen kennenlernst und diese Unterstützung hast die ganze Zeit von einer echten Community, von Top-Level-Unternehmern, die auch noch miteinander auf der Reise sind, herauszufinden, wer sie selber sind und wie sie all ihre Beziehungen in ihrem Leben verbessern können. Das ist wahre Power, mein Freund. Und wenn du ein Teil dieser Community sein möchtest, wenn du auch ein Teil der Rising King Academy sein möchtest, dann klickst du jetzt auf den Link in den Shownotes und besorgst dir einen Termin für ein Analysegespräch mit mir. Selbstverständlich kostenfrei, dauert mindestens eine Stunde und bereits danach wird sich dein Leben verändern. Das kann ich dir versprechen. Warum kann ich das versprechen? Weil ich das schon mehrere hundertfach getan habe und weil ich weiß, was es bedeutet. Ja, also wenn du 2025 wirklich mal was anderes draus machen willst, als einfach nur die Wiederholung der Vorjahre und vielleicht mal aussteigen willst aus dieser Lähmung, die gerade dieses gesamte Land, die gesamte Wirtschaft erfasst, aus keinem Grund letztlich. Ja, bla bla, ja, ich weiß, Energiekosten, wenn ihr den personellen Bereich in den Griff kriegen würdet, dann habt ihr die Energiekosten zigfach wieder drin, weil euch das am meisten Geld kostet. Bloß da guckt ihr nicht gerne hin, weil ihr auch nicht versteht, wie das funktioniert, und es ist völlig in Ordnung, weil es euch nie jemand beibringen konnte. Dafür bin ich da. Die Rising King Academy ist eine kleine Gemeinschaft. Das heißt, hier gibt es nicht unbegrenzt Plätze. Und wenn du 2025 wirklich mal zu deinem High-Performance-Jahr machen willst, als erstes der zukünftigen High-Performance-Jahre machen willst, dann ist es jetzt allerhöchste Zeit, dich für einen Platz bei mir zu bewerben. Weil ich nehme nicht jeden, ich arbeite nicht mit jedem zusammen, nur weil er möglicherweise das Geld aufbringen kann. Ganz im Gegenteil, mit 7 von 10 arbeite ich nicht zusammen. Aber das ist kein Grund dafür, dass wir uns beide nicht miteinander unterhalten sollten. Und wenn du da ein Teil sein möchtest und wenn du wirklich mal, ja, ich sag mal ganz überheblich, abheben willst in 2025 mit deinem Business und wenn sich dein ganzes Leben fundamental zum Positiven verändern soll, dann ist es jetzt Zeit, diesen Kontakt zu mir herzustellen, mit mir zu sprechen und zu gucken, ob die Rising King Academy für dich möglicherweise der richtige Ort ist. Denn wenn die Plätze weg sind, dann sind sie weg. Und in der Zukunft weiß ich nicht, wann wieder einer frei wird. Das ist einfach so. Ja, weil die meisten bleiben mindestens 2 bis 3 Jahre dabei. Und eins kann ich dir versprechen, jeden Tag, den du länger wartest, dein Leben, dein Business so zu strukturieren, dass es auf Dauer erfolgreich funktionieren kann, kostet dich Monate, wahrscheinlich Jahre am Backend. Also der Verlust, den du hast, der ist exponentiell höher als das, was du glaubst, was es dich kosten wird. Und zwar emotional, spirituell, körperlich und auch finanziell. Das kann ich dir versprechen. Also klick jetzt auf den Link, besorg dir einen Gesprächstermin. Und übrigens findest du das gesamte System, wie man ein Unternehmen richtig aufbaut, auch als Link in den Shownotes. Das 5P-System kriegst du für ein Apfel und ein Ei. Und dann kannst du schon mal anfangen, gezielt und strukturiert an deinem Unternehmen zu arbeiten. Und dann nehmen wir dich an der Hand in der Rising King Academy und zeigen dir, wie das Spiel wirklich funktioniert. Ego mal zurückstellen, mal mit offenen Augen in die Welt schauen, lernbereit sein, veränderungsbereit sein und dann gibt es keinen Grund, warum du deine Branche nicht dominieren solltest. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.